Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1, 2, 3, 4. Heaven can't wait, and 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 wait,
angels walk the earth. It can't wait, and wait, heaven can't wait, and wait, heaven can't wait, and wait, angels walk the earth.
Dieses Lied lässt den Geist des CCC-Kongresses etwas erahnen. Improvisiertheit, Professionalität und vor allem Begeisterung von ziemlich vielen Menschen. Nach dem Kongress wird es eine Dokumentation geben. All Creatures Welcome soll sie heißen.
Und das ist aber heute schon der Auftakt für unsere Sendung, für Breitband live vom 34. Kongress des Chaos Computer Clubs hier in Leipzig, wo man uns heute nicht nur hören kann, sondern auch sehen. Es ist nämlich Publikum sogar anwesend. Wir sind hier im Saal 2 des Kongresszentrums auf dem Messegelände in Leipzig. Wer will und tatsächlich selber auch auf dem Kongress ist, kann gerne noch vorbeikommen und uns zusehen. Und uns und wir, das sind Vera Linz und Markus Richter, herzlich willkommen.
Ja, wir wollen vielleicht am Anfang schon mal ein kleines Fazit ziehen, bevor wir dann noch mehr
gleich
in die Details gehen. Markus, du hast dir die Eingangs-Keynote angeschaut.
Ja, das ist auch tatsächlich jetzt an Tag 4 immer noch das, wo ich sagen würde, wenn man nur eine Sache vom Chaos Communication Kongress guckt, die sollte man sich angucken, weil die war wirklich sehr pointiert. Charles Stross war da, ein Science-Fiction-Autor, mehrfach prämiert und ausgezeichnet, sehr bekannt. Und er hat dann gleich erstmal angefangen, seine Rede, und hat gesagt, also ich bin jetzt zwar Science-Fiction-Autor, aber das hat eigentlich nicht so viel mit Wissenschaft und nicht so viel mit Fiction zu tun.
Computer science is no more about computers than astronomy is about building big telescopes. The same can be said of my field of work, writing science-fiction. Sci-fi is rarely about science and even more rarely about predicting the future.
Also hat am Anfang eigentlich gleich alles weggenommen, was es hier geht, also Computer, Zukunft, das ist alles nicht so. Wir müssen mal zurückgucken in die Geschichte, wie uns das helfen kann, und hat dann auch mit einer Sache aufgeräumt, die mit dem Feld Digitalisierung verbunden wird, die Angst, dass künstliche Intelligenz uns alle umbringen wird, und das findet er albern.
You realize they've mangled it to match some of the nastier aspects of Presbyterian Protestantism. You know, they basically invented original sin and Satan in the guise of an AI that doesn't exist yet.
Und hat halt gesagt, also was man da macht, das ist so, man malt da so einen Teufel an die Wand, und sollen wir uns alle ganz fürchten und bessere Menschen werden? Er findet das irgendwie so sehr religiös und hat es dann aufgehangen an Elon Musk, dem Tech-Milliardär, der ja gerade so als das als die Galionsfigur für technische Revolution herhalten muss.
Unfortunately, I don't think Musk is paying enough attention. Consider his own companies. Tesla isn't a paperclip maximizer, it's a battery maximizer.
Und das sagt er, und das ist dann wirklich der spannende Punkt, was er immer sagt, ist, wenn man diese Angst vor der künstlichen Intelligenz hat, dann ist immer das Modell, was man dahinter hat, dieser Büroklammer-Maximierer. Also die Idee, man sagt der künstlichen Intelligenz, mach mal möglichst effizient Büroklammern, und dann verbraucht die alle Rohstoffe des Universums, und möglichst viele Büroklammern zu machen, rottet die Menschheit dabei aus. Das ist ja diese Angst vor künstlicher Intelligenz. Dann sagt er, das ist Quatsch, aber was tatsächlich gerade passiert ist, dass ganz viele Firmen, unter anderem die Elon Musk auch gemacht haben, also Kapitalismus im Prinzip, genauso funktionieren. Es geht immer nur um dieses Maximieren von Geld. Und hat er wirklich in einer Stunde lang so eine sehr solide Kapitalismuskritik an die Hackerinnen und Hacker hier gebracht. Und das war also sehr gut anzuschauen. Man kann auch mitnehmen und sagen, alles, was wir hier machen, ist immer auf Technik fokussiert oder was man hier sehen kann. Aber man sollte das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Das hat er sehr schön dargestellt.
Das Stichwort Angst ist auch was, was bei mir immer wieder ein Thema war. Ich habe mir so die netzpolitischen Veranstaltungen ein bisschen vorgenommen, und eine fand ich sehr interessant, da ging es um staatliche Zensur in Katalonien. Das war ein Vortrag oder um staatliche Internetzensur, und zwar im Zusammenhang mit dem Referendum zur Abspaltung Kataloniens. Der Aktivist Matthias aus Barcelona hat in seinem Vortrag gezeigt, wie die Befürworter und Organisatoren des verbotenen Referendums, das ja am 1. Oktober dann trotzdem stattgefunden hat, vom Staat zensiert worden sind.
You see the homepage of the referendum, which informed about the referendum on 1st of October, and it was hosted in a small web host provider outside Barcelona in a small town called Sidimon. And on 13th of September, police entered with a court order the web host provider and shut down the web page.
Ja, also diese Webpage, die informiert hat über das Referendum, die ist geschlossen worden. Und insgesamt sagt er, sollen laut Schätzungen bis zu 140 Websites geblockt worden sein durch den Staat. Es soll DDoS-Attacken gegeben haben. Und sein Fazit war, es war wohl die größte Internetzensur, die es bisher in der EU überhaupt gegeben hat. An dem Vortrag, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass er klar Befürworter des Referendums war. Da war so ein bisschen so ein Bias drin, dass man sich gedacht hat, okay, ist natürlich logisch, dass er das Vorgehen des Staates nicht gut findet, weil er ja...
Aber Moment mal, also du hast gerade DDoS-Attacke gesagt, also man schießt mit Hilfe von Computern andere Computer ab.
So hat er es dargestellt,
ja. Das ist ja nicht etwas, wo man sozusagen sagen könnte, das ist jetzt rechtsstaatlich.
Genau, das ist der Punkt. Das ist nämlich die entscheidende Frage, die grundsätzliche Frage, darf der Staat mit illegalen Praktiken gegen illegale Handlungen vorgehen? Also das Referendum war ja illegal, es war verboten und dennoch kann man sich fragen, ist es trotzdem okay, diese ganzen Seiten zu blocken oder solche Attacken zu fahren, weil das ist ja auch illegal. Darüber muss ich lange nachdenken.
Nee, dafür, dass sozusagen das immer sonst gefordert wird, ja, Infrastruktur darf man nicht angreifen und die bösen, bösen Hacker müsste man eigentlich alle wegsperren, ist das schon ein bisschen... Zweizüngig, doppelzüngig könnte man sagen.
Also mein Fazit auch, auch wenn Leute illegal handeln, darf der Staat nicht illegal dagegen vorgehen.
Heißt ja nicht umsonst Rechtsstaat, oder? Könnte man meinen.
Breitband heute live vom CCC-Kongress in Leipzig. Vor gut einem Jahr war die Sorge groß, die Bundestagswahl könnte durch Bots im Netz oder die gezielte Verbreitung von Falschnachrichten beeinflusst werden. Aber vielleicht gibt es solche aktiven und manipulativen Social-Bots, auf Twitter zum Beispiel, gar nicht.
Das ist zumindest die These des Datenjournalisten Michael Kreil, der seine Erkenntnisse hier auf dem Kongress auch vorgestellt hat. Er sagt, hinter besonders aktiven Twitter-Accounts stünden fast immer politisch aktive Bürger, Spammer, Medien oder Journalisten oder vielleicht doch simple Bots. Wir haben ihn jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wie genau analysiert man denn jetzt eigentlich Twitter-Accounts und stellt fest, was sie sind?
Ist schwierig, ne? Also offensichtlich. Normalerweise, was relativ gut funktioniert, ist, man recherchiert einen Twitter-Account richtig durch, dann setzt man sich eine halbe Stunde lang hin und guckt sich die Historie an und sieht dann, okay, das ist dann beispielsweise eine Oma aus Brooklyn, die gerade mit dem Rauchen aufgehört hat und eine Historie hat und nebenbei noch eine Facebook-Seite hat und über ihre Enkelkinder spricht, und dann wird man relativ schnell merken, okay, das ist offensichtlich kein Social-Bot. Social-Bot selber kann man sehr gut erkennen, oder Bots kann man sehr gut erkennen, dass sie nicht mit einem iPhone oder sowas ihre Tweets absenden, sondern irgendein obskurer italienischer oder russischer Service, der verwendet wird, um dort automatische Texte abzusetzen. So kann man dann schon relativ treffsicher sagen, ob es ein Bot ist oder nicht.
Nun gibt es ja schon wissenschaftliche Studien zu diesem Thema, wie Bots möglicherweise gewirkt haben könnten. Die halten Sie aber für fragwürdig. Warum?
Na, mich hat das Thema dann sehr interessiert und ich habe dann versucht, tiefer und tiefer in die Materie einzudringen, bis ich dann die ursprünglichen Studien dazu gelesen habe, die dann behauptet haben, dass beim Brexit, beim EU-Referendum oder auch bei der US-Wahl tatsächlich Bots sich eingemischt haben in die Diskussion. Und ich habe dann geguckt, mit welchen Methoden sie denn entschieden haben, ob jetzt ein bestimmter Account nur ein Social Bot ist oder nicht. Und um es abzukürzen, deren Kriterium war, wenn dieser Account mehr als 50 Tweets am Tag zu bestimmten Hashtags absetzt. Und dann habe ich einfach die Methode nachgeprüft und mir die einzelnen Accounts angeguckt, habe 12 rausgepickt und 2 davon waren relativ dumme Bots und der Rest waren reale Menschen. Also 4 davon waren große Trump-Verfechter, ein Account war großer Bernie Sanders-Fan, aber sie haben sich eigentlich an der politischen Diskussion beteiligt, haben versucht, andere Leute zu überzeugen, aber es waren tatsächlich reale Menschen. Und da hat man gesehen, wenn diese Kategorisierung so schlecht läuft, ob da nicht einfach dieser Bot-Effekt völlig überschätzt wurde. Und in einer anderen Studie wurde dann mit einem Machine Learning versucht, Social Bots zu erkennen. Da habe ich dann auch mal durchprobiert und relativ schnell gesehen, dass beispielsweise der amerikanische US-Präsident als Social Bot klassifiziert wurde. Und man sah so ein bisschen, dass diese wissenschaftlichen Paper wissenschaftlich nicht so richtig haltbar waren.
Das heißt also, wenn man zusammenfasst, ist bis jetzt der Versuch gewesen, Bots zu erkennen, immer zu sagen, da passiert besonders viel von. Also der macht das sehr viel oder sehr häufig. Und er sendet von komischen Geräten seine Tweets ab und das ist so nicht haltbar. Aber da würde ich ja denken, also gerade was man im letzten Jahr alles über Bots gehört hat, wenn ich jetzt selber Bots programmiere und dazu am besten noch eine ganze Armee, dann mache ich das natürlich cleverer. Dann twittern die nur 2-mal am Tag und da steht auch iPhone, woher sie das gesendet haben. Also kann man jetzt sagen, es gibt keine Bots oder kann man eigentlich nur sagen, wie wir bis jetzt versucht haben, Bots zu erkennen, das funktioniert so nicht.
Also es gibt ganz klar Botnetzwerke, die auch nachgewiesen wurden, die beispielsweise im Ukraine-Konflikt offensichtlich von russischer Seite eingesetzt wurden. Da wurde aber nicht nachgewiesen, ob sie einen tatsächlichen Einfluss haben. Nur weil ich jetzt, was ich, 2000 Accounts habe, die anfangen, bestimmte Hashtags voll zu spammen, ob die denn tatsächlich eine gesellschaftliche Wirkung haben, wurde dort nicht untersucht. Die Paper, die ich mir jetzt angeguckt hatte zu Brexit und US-Wahl, haben gezeigt, dass was dort nachgewiesen halt keine Bots waren. Kurz, mein Plädoyer ist auch eher, dass man sich nochmal hinsetzt und diese wissenschaftlichen Methoden überarbeitet. Und zwar einmal die Bot-Erkennung und zum anderen, ob sie tatsächlich einen Einfluss haben. Wenn ich ein Bot-Netzwerk habe, kann ich ja gucken, ob die geliked wurden oder ob die retweetet wurden, ob da irgendwelche Menschen drauf reagiert haben. Solange man das nicht tut oder tatsächlich überprüft, weiß man nicht, ob die einen Effekt haben oder nicht.
Jetzt ist es ja so, dass die, also was Sie am Anfang gesagt haben, das ist ja Handarbeit. Das skaliert ja nicht so richtig gut, vor allen Dingen, wenn mir jetzt gerade im Internet jemand antwortet und ich wissen möchte, lohnt es jetzt dem nochmal zu antworten, ist vielleicht ein Bot, da möchte ich ja schon vielleicht einen Automatismus haben. Halten Sie das für überhaupt jetzt in näherer Zukunft machbar, dass man vielleicht tatsächlich sowas, eine Mustererkennung entwickelt, die Bots relativ zuverlässig erkennen kann?
Das sieht relativ schwierig aus. Da gab es auch ein paar Experimente dazu. Es gibt klare Anzeichen. Einen Account hatte ich gefunden, der innerhalb von 3 Sekunden 13 Tweets abgesetzt hat. Also es gibt klare Anzeichen dafür. Eine 100%ige Garantie zu erkennen, ob es jetzt sich nicht doch um einen Mensch handelt, auch nicht. Den Trick, den ich da verwendet habe, ist, dass man in einer großen Gruppe von Accounts, die man als Bot klassifiziert hat, einfach 12 rauszuwählen. Ne? Das ist so eine klassische Stichprobe, um zu gucken, ob denn diese Gruppe nun valide ist oder nicht. Und das könnte man halt machen. Man hat ein großes Bot-Netzwerk gefunden, wählt beispielsweise zufällig 100 aus, recherchiert jeden Einzelnen nach und überprüft das dann. Und dann kann man eine Abschätzung machen, wie gut diese Klassifizierung von Bots war oder nicht.
Was ist aber, gibt es denn Filterblasen? Und die haben ja auch nochmal ihre eigene Wirkung. Welche Arten von Filterblasen haben Sie gefunden?
Also ich hatte mich jetzt nicht beschäftigt mit Facebook und YouTube, die einen besonderen Effekt haben. Und zwar, wenn ich besonders oft bei diesen Plattformen bin, fangen diese Plattformen algorithmisch an, mir Empfehlungen zu geben. Wenn ich also bei YouTube anfange, mir Videos aus dem rechten Spektrum anzuschauen, empfiehlt mir YouTube nur noch so etwas. In meinem Fall hatte ich jetzt aber nur Twitter angeguckt und da war die Vermutung, dass es einen Filterblaseneffekt dadurch gibt, dass ich auswähle, welche Leuten ich folge. Und der ist in gewisser Weise auch gegeben. Interessanterweise waren es die großen Medien, die aber diese großen Blasen übersprungen haben. Beispielsweise im rechten Spektrum hat man tatsächlich viele gesellschaftliche Diskurse mitbekommen, weil man halt Welt oder Spiegel Online folgt und natürlich auch dem Deutschlandradio. Den interessanten Aspekt, den ich aber gefunden hatte, war, dass ich eine bestimmte Fake News beobachtet habe und geguckt habe, wie sie sich im Twitter ausbreitet und hatte festgestellt, dass die Leute, die diese Fake News geteilt haben, sehr wohl die Gegendarstellung mitbekommen haben, dann nicht darauf reagiert haben, sie nicht retweetet haben, sich nicht entschuldigt haben, dafür Fake News geteilt zu haben. Interessanterweise hat aber ein Großteil der Bevölkerung die ursprüngliche Fake News gar nicht mitbekommen. Das waren, glaube ich, nur 43% der Leute, die das mitbekommen haben. Das heißt, diesen Filterblasen Effekt an der Stelle wirkte genau andersrum. Also die Gesellschaft hat die Fake News gar nicht mitbekommen, als dass die Rechten die Gegendarstellung nicht mitbekommen würden.
Kann man sagen, dass die Massenmedien quasi als Brücke da gedient haben?
Interessanterweise sieht das tatsächlich auch in dieser Grafik so aus. Die Hauptverbindungen überhaupt noch zwischen dieser teilweise auch fast separierten rechten Gruppe, von denen ich sagen würde, dass es sich größtenteils um AfD-Wähler und wütende Bürger handelt. Die Hauptbrücke noch zur Gesellschaft waren tatsächlich die Massenmedien, denen sie gefolgt sind.
Jetzt habe ich es richtig verstanden, es ist so, es gibt eigentlich sozusagen, jetzt übertrieben gesagt, zwei Filterblasen, nämlich die Gegendarstellung einer Falschmeldung lesen, einer Fake News, und die Fake News lesen. Aber es gibt kaum sozusagen Momente, wo sich das berührt.
Also ich kann es auch nur für diesen einen speziellen Fall sagen. Ne? Da muss auch viele Forschung reingesetzt werden, denn Twitter ist ja nun ein verhältnismäßig kleines soziales Netzwerk. Wenn wir wirklich tiefer in das Thema Filterblasen reingehen wollen, müssen wir uns die Dinge wie Facebook anschauen oder seit kurzem auch YouTube, die intensiv genutzt werden, wie da die Algorithmen tatsächlich Filterblasen schaffen oder verstärken. Da würde ich mich jetzt ungern aus dem Fenster lehnen und dann über dieses eine Beispiel hinaus verallgemeinern wollen.
Dann vielleicht doch noch etwas, was man allgemein beobachten kann und die verschiedenen Zusammenhänge, die man da erkennt, und die AfD war jetzt vom letzten Jahr ein großes Thema. Sind die da eine große Filterblase? Haben die eine Filterblase und ist die anders? Also unterscheidet die sich von anderen Filterblasen?
Na, ich weiß auch nicht, ob man von Filterblase sprechen kann. Eine Filterblase ist ja eigentlich ein individuelles Phänomen. Also befinde ich mich in meiner Filterblase. Gibt da noch andere Begriffe wie Echokammern etc. Das sind auch alles neue Begriffe in einem neuen Forschungsfeld. Mit manche kann ich mich auch noch nicht so richtig gut anfreunden. Ich glaube, da muss noch ganz viel Forschung reingesteckt werden. Da müssen Data Scientists und Soziologen zusammenkommen, um sozusagen ein neues Feld aufzubauen. Zumindest das, was ich dort gesehen habe, ist, dass die Gruppe, die sich rund um AfD und Fake News bewegt haben, alle sehr monothematisch unterwegs sind. Sie haben sich alle nur mit Asyl- und Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt und mit sehr starker Kritik gegenüber Medien und Politik und generell gegen viele Institutionen.
Jetzt ist ja sozusagen ganz viel gefordert worden, dass man in Zukunft das weiter erforschen soll. Gibt es jetzt schon konkrete Ansätze oder bleiben Sie jetzt und hier beim Aufruf? Wir müssen mehr machen, aber ich weiß auch nicht so genau wie.
Ja, der Titel des Kongresses ist ja Tu wat. Das passt natürlich ganz gut. Ne? Dann kann ich einfach sagen, ja, tut doch mal was. Wichtig war, glaube ich, erstmal einen Diskurs zu starten, dass diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die oftmals auch gar nicht überprüft werden, ne? Man haut die ja raus und dann haben sie ein Presseecho etc., aber dass sie tatsächlich überprüft werden, dass dort vielleicht auch mehr Leute zusammenkommen, um auch neue Methoden zu entwickeln. Und dass man auch mehr sich gegenseitig in die Karten schaut, vielleicht auch die Daten veröffentlicht, dass andere Forschungsinstitute diese Daten auch überprüfen können, ob man zu dem gleichen Ergebnis kommt. Das war vielleicht meine Intention, da mehr Energie reinzustecken.
Vielen Dank an den Datenjournalismus Michael Kreil. Dankeschön. Markus, bitte.
Ja, gut. Wenn man also die Sachen, das gilt tatsächlich für alles, was wir heute sagen, also weil hier einen Vortrag gehalten hat, das kann man auch immer live selber sehen. Also nicht live, sondern man kann sich die Videos dazu angucken, weil die sehr schnell hochgeladen werden. Und die Links gibt es bei uns auf der Seite unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Wenn man hier so durch den CCC-Kongress wandelt, dann sieht man neben den großen Hallen und kleineren Räumen für Vorträge und Workshops gibt es hier auch noch die Halle 2. Und das ist sozusagen das Maker-Herzstück des Kongresses. Eine riesige abgedunkelte Halle, 15.000 Quadratmeter groß, voll mit Kunst, einem Kidspace und viel Platz für Experimente.
In der Tat, also ich möchte kurz was zu dem Kidspace sagen. Wenn man einmal auf einem Bobbycar, wo hinten Raketenflammen dran sind, auf einer riesigen Holzrampe herunterfahren möchte, dort ist der richtige Platz dafür. Gibt es aber auch noch viele mehr. Hackervereine aus aller Welt haben da so ihre eigenen Tische oder Dinge, Assemblies nennt man das, gebaut und bieten auch ganz praktische Workshops zu verschiedenen Themen an. Und da kann man also sitzen, seinen Laptop mitbringen oder die Geräte, die dort sind, mit benutzen. Zum Beispiel kann man da löten lernen.
Und am Ende hat man dann auch so ein kleines Accessoire zum Mitnehmen, das man an der Kleidung von vielen Kongressteilnehmern hier auch blinken sieht.
Ja, ich bin Alex und ich komme aus Nürnberg. Ja, wir machen hier so eine kleine Lötübung. Also wir haben im Prinzip eine Wäscheklammer und eine beliebige Anzahl von LEDs. Und die werden hier möglichst einfach mit zwei Kabeln verbunden und einer Batterie, um dann einfach einen Blinkeffekt zu haben. Das ist eben die witzige Idee an der Wäscheklammer. Die kann jeder dann an der Kleidung befestigen oder am Rucksack. Und dann ist das eben ein lustiger Effekt.
Hast du jetzt schon mehrere fertig gebaut oder ist das deine erste?
Ja, ich habe eine schon hier am Rucksack außen. Hier.
Oh, die sieht cool aus. Da sind insgesamt vier LEDs dran und
genau,
die blinken.
Genau, das sind vier LEDs, ja. Und jetzt will ich es noch ein bisschen besser machen, weil die Lötstellen einfach nicht so schön waren. Und man hat ja hier die Möglichkeit, doch auch zu lernen, wie es die anderen machen.
Es raucht ein bisschen.
es stinkt auch. Also man sollte es vielleicht auch nicht allzu lange machen, ja, weil im Endeffekt ist das schon, das Lötzinn jetzt auch nicht unbedingt gesund, aber ich denke mal so eine halbe Stunde, viel länger braucht man auch nicht, ja, um das zusammenzustellen, das wird keinem schaden.
Okay. Ich heiße Clara und ich bin 16. Ich habe Hauptsache Löten noch weiter gelernt, weil das ist was, wo ich richtig schlecht drin war. Und ich gehe jetzt später noch zu einem Workshop postapokalyptische Fidget Spinner machen.
Und woran hast du schon teilgenommen?
Ich habe hier bei dem Alpaka-Workshop mitgeholfen und gelötet. Also beziehungsweise eher Bugs gefixt, die nicht funktioniert haben. Und dann, ja.
Was hat da nicht funktioniert?
Wir hatten das Prinzip noch nicht ganz raus, wie man sie baut.
Naja, nicht ganz.
Nicht hundertprozentig. Wir waren uns nicht ganz sicher über das Klebeband vom Zinn. Im Nachhinein, jetzt funktioniert alles.
Das war unsere Kollegin Nora Gohlke, die im Laufe dieser Sendung noch ein paar mehr Einblicke in die dunklen oder auch blinkend beleuchtenden Ecken des Kongresses gewähren wird.
Breitband live heute vom CCC-Kongress in Leipzig. Und nach dem Einzug der AfD in den Bundestag gab es unter Journalisten viele Diskussionen über die Frage, haben die Medien mitgeholfen, die AfD groß zu machen? Wurden Politiker wie Gauland und Weidel zu häufig in Talkshows eingeladen und konnten sie dort einfach ungefiltert ihre populistischen Thesen vortragen?
Ich befinde mich gerade in einer Denkschleife.
Bitte?
Wenn wir jetzt schon wieder über die AfD reden und dann auch noch darüber reden, ob die Medien die AfD, können wir überhaupt noch dann darüber reden, ohne darüber? Ich weiß es auch nicht so
wir
genau. Die Meinungen gehen auf jeden Fall sehr weit auseinander. Also der Spiegel-Online-Kolumnist Georg Dietz wurde zum Beispiel, also hat so eines dieser Zitate, die noch rumging, gesagt, die AfD wurde herbeigetalkt. Die Talkshow-Moderatoren haben natürlich gesagt, nein, wir waren das nicht. So, wer war es denn aber nun? Der Politikwissenschaftler Alexander Bayer hat sich damit beschäftigt. Er ist Mitglied einer Forschergruppe an einer der Universitäten in Vancouver und hat sich der Frage genommen, welche Rolle haben jetzt die Medien, also wir quasi, beim Aufstieg der AfD möglicherweise gespielt?
Und es ist er bei uns. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Mithilfe digitaler Tools hat Alexander Bayer eine Datenbasis geschaffen, auf deren Grundlage man diese ganze Frage nochmal neu diskutieren kann. Das schauen wir uns auch gleich genauer an, was Sie da untersucht haben. Aber fangen wir doch mal provokant an. Lässt sich aus Ihren Daten schlussfolgern, ob die Medien Schuld haben am Aufstieg der AfD?
Ich würde sagen, nach dem, was wir uns so angeschaut haben, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben uns natürlich nur einen Teilbereich der deutschen Medienlandschaft angeschaut. Aber so weit zu gehen, dass wir mit einem großen Bügeleisen über alle Medienschaffenden fahren können, nein, können wir nicht.
Gut, dann ist ja leider alle Fundamentalkritiken ja schon abgebügelt. Was genau wurde untersucht? Also worauf basiert denn jetzt diese spezielle Untersuchung?
Ich mit meinem Kollegen Denver McNinney, wir haben zusammen Nachrichtenbeiträge auf 4 großen deutschen Nachrichtenwebsites untersucht.
Welche?
Fokus, Spiegel, Welt und Bild. Und insgesamt haben wir da 8500 Artikel zusammengetragen, die wir dann mit Hilfe von diversen Analysemethoden quantifizierbar versucht haben zu machen.
Also muss man ja schon fragen, also wenn wir jetzt über die, also wenn man auf der Suche nach der Verantwortung der Medien ist und dann sozusagen zu privat finanzierten Verlagen geht und da nur die Online-Artikel anguckt und nicht zum Beispiel Fernsehen, was in der Nutzungs- sozusagen Verbreitung viel höher ist, inwieweit kann man denn daraus überhaupt Effekte ablesen?
Ja, sicher, das ist eine sehr gute Frage und es ist so ein gewissermaßen, spiele ich jetzt Echo vom Kollegen Michael Krall, das ist halt ein junges Forschungsfeld, in dem wir uns bewegen und sicher, wir können nicht jetzt generell über die komplette Medienlandschaft irgendwelche Argumente vorbringen und es sind auch nach wie vor nur vorläufige Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben. Aber es ist doch so, dass es nützlich ist, um systematisch in diesen Diskurs einzusteigen und zu versuchen, auf Datenbasis die Frage zu beantworten, inwieweit wir mit dem Finger auf die Medien zeigen können.
Sie haben ja zu Beginn Ihres Vortrags auch erstmal grundsätzlich ein bisschen über Kommunikationstheorien aufgeklärt. Sie sagten ja, dass die Medien gar nicht wirklich bestimmen können, was die Leute denken sollen, aber immerhin können sie beeinflussen, worüber wir überhaupt nachdenken, über welche Themen. Das ist also die Stärke der Medien, nicht wie, sondern das worüber?
Ganz genau. 70 Jahre Medienwirkungsforschung zeigen, dass dieses große Ideal, dass Menschen rational denkende Medienkonsumenten sind, die sich gerne von wohlüberlegten und wohlformulierten Argumenten überzeugen lassen, ist nicht so. Bestehende Meinungen sind sehr, sehr schwierig umzustimmen. Vielmehr ist es so, wenn man über die Effekte von Medien nachdenkt, dass wir über sogenannte Priming-Effekte reden, wo es darum geht, dass die Medien bestimmte Themen setzen können, die dann sozusagen frisch in den Gehirnen sind, sodass, wenn das nächste Mal der einzelne Medienkonsument in irgendeine Situation kommt, wo dieses Thema eine Rolle spielen könnte, dass es dann bevorzugt herangezogen wird. Zum Beispiel, wenn man am Wahltag in die Kabine geht und sein Kreuzchen macht.
Das ist ja eines der Ergebnisse, die Sie in dem Talk präsentiert haben, also umgekehrt eigentlich. Da war erst das Thema da und dann immer die Parteinennung. Also Sie haben mal statistisch dann gezeigt, man kann tatsächlich nicht sagen, ob es daran liegt, aber es scheint einen Zusammenhang geben zwischen Flüchtlinge wurden häufig gegoogelt, also als Wort, und die AfD taucht in den Medien auf. Also was ist genau der Zusammenhang, den Sie da gezeigt haben und was könnte man daraus interpretieren?
Wir haben basierend auf den Medien, auf den Daten, die uns zur Verfügung standen, haben wir überlegt, wie könnten wir denn die Wichtigkeit von Themen in der Bevölkerung messen. Und im 21. Jahrhundert ist es so, dass meinen wir, dass man gut mit Google-Suchanfragen bestimmen kann, was die Menschen so beschäftigt. Und dazu ist es so, dass Google-Suchanfragen auch ganz gut für Politikwissenschaftler wie uns zur Verfügung stehen. Und so haben wir dann tatsächlich einen belastbaren Zusammenhang festgestellt, dass Menschen, wenn sie am Dienstag vermehrt nach Flüchtlingen googeln, am Mittwoch die AfD in den Medien vermehrt genannt wird. Allerdings, und das ist wichtig festzuhalten, es ist Vorläufergebnisse. Und wir können natürlich nicht sagen, jetzt aus den Daten, die wir haben, wo dieser Kreis beginnt. Also was ist sozusagen der Anlass, aus dem Menschen am Dienstag Flüchtlinge googeln. Vielleicht ist es so, dass am Montagabend in einer Talkrunde über Flüchtlinge geredet wird. Da fehlen uns einfach derzeit noch die Daten. Aber jetzt nach 3 Tagen, 34C3, ich habe viele Austausche erlebt und habe mit vielen Leuten mich unterhalten und wir haben so ein paar Ideen, wohin wir es weitertreiben könnten.
Also wenn es ein bisschen selbstreferenziell ist, die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, also wir sitzen ja in der Redaktion nicht am Google Trends Barometer und gucken, die haben gestern nach Flüchtlingen, da müssen wir heute irgendwas mit der AfD machen. Ich weiß, man kann nichts belastbar sagen, aber gibt es Interpretationsversuche, wie dieser Zusammenhang zustande kommt?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Wir haben unser Argument daran aufgehängt, dass wir klar denken, das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage, dass eine Nachfrage besteht, die dann daraufhin das Angebot bestimmt. Und da gibt es natürlich mehrere Wirkungsmechanismen, die man da untersuchen könnte. Zum Beispiel die Interaktion auf Facebook. Wie sehr sind Menschen Diskussionen über Flüchtlinge auf Facebook ausgesetzt? Und vielleicht ist das der Grund, warum sie Flüchtlinge dann googeln. Allerdings ist Facebook, für Wissenschaftler ist die Datenlage ein bisschen schwierig, da dran zu kommen. Ein anderer Mechanismus, den wir untersucht haben, ist Twitter, was ja durchaus als Meinungsführungstool in Frage käme. Und da haben wir nicht nur diese Nachrichtendaten gesammelt, sondern auch Tweets in den 3 Wochen vor der Wahl und haben festgestellt, dass von den Top 200 Tweets, von den Tweets, die einen der Top 200 Hashtags beinhalten, dass 30% Pro-AfD-Hashtags beinhaltet haben.
Also man kann es nicht genau sagen, aber irgendwas mit sozialen Medien.
Es gab nämlich noch eine andere sehr interessante Korrelation, die Sie uns noch kurz erklären müssen. Sie haben ja auch analysiert, wie oft welche Partei genannt worden ist über einen gewissen Zeitraum. Und da haben Sie herausgefunden, dass zum Beispiel die AfD durchschnittlich 10,7% der Erwähnungen hatte in den letzten Monaten vor der Wahl. Und das war fast identisch mit dem Wahlergebnis am Ende. Also die Zahl der Erwähnungen war ziemlich nah auch an dem Wahlergebnis dran. Ist das eine zufällige Übereinstimmung oder wie kommt sowas zustande?
Es erscheint natürlich erstmal so, dass es so eine gefühlte Wahrheit schön bestätigt. Ah ja, die Medien berichten in einer gewissen Proportion und zack, bumm, gehen die Leute am Wahltag und diese Proportion wählt jetzt für die rechte Partei. Allerdings wird es dann interessanter, wenn man den Faktor Zeit mit einbezieht. Wir haben, also unsere Daten stammen aus dem Zeitraum zwischen 1. Juli und 24. September und tatsächlich durchschnittlich 10,7% über diese 3 Monate. Da könnten wir direkt aufhören, dann weiter zu forschen und sagen, ja, passt. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie sich es in diesen Sommermonaten entwickelt, dann kommt man darauf, dass in den letzten 2 Wochen vor der Wahl, dass es nicht 10,7% Durchschnitte sind, sondern fast 20% der Erwähnungen der AfD zuteil werden. Und gerade wenn man über so Effekte wie Priming spricht, das sind relativ kurzfristige Dinge, die da passieren. Und da kommt es darauf an, was in den Tagen und wenigen Wochen vor der Wahl passiert. Und wenn die Kurve dann am Schluss so nach oben zeigt, dann liefert es wieder Futter dazu zu sagen, da ist doch durchaus was im Busche, was man weiter untersuchen sollte.
Also von allem, was ich jetzt gehört habe, würde ich zusammenfassend sagen, das ist sehr spannend, da gibt es viel Material, aber wir wissen eigentlich noch nichts Genaues. Könnte man das so ganz...
Ja, leider.
Und dann würde ich sozusagen tatsächlich nochmal auf den technischen Aspekt zurückkommen wollen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich hatte schon gefragt, nachdem das ist nur Text, gibt es schon sozusagen Forschungsansätze, wie man sagt, also wir haben jetzt diese ganzen verschiedenen Medienformen und gerade Video wird online noch immer wichtiger, wie man das auch so automatisiert untersuchen kann, also wie halt Text, der ja recht einfach zu verschlagworten ist?
Ja, generell ist selbst die Forschung über Text noch in den Kinderschuhen. Wir haben da einen relativ simplen Ansatz gewählt mit Wortlisten und haben einfach die Wortvorkommnisse gezählt. Das wird ungleich komplizierter. Das ist relativ gut. Im Englischen ist es gut möglich. Da kann man auch mit positiven und negativen Wortlisten dann herausfinden, in was für einem Tonfall über bestimmte Akteure geschrieben wird. Im Deutschen mit Relativsätzen und vielen Kommas ist es schwierig. Wir haben den gleichen Ansatz versucht. Da kam nichts groß an Varianz in unseren Daten raus. Deswegen... Bevor wir so interessante Dinge wie Video und Sprache untersuchen können, müssen wir erst noch den Schritt machen, dass wir normal gesprochenes Wort bzw. normal geschriebenes Wort bedeutungsvoll in Ergebnisse verhandeln könnten. Und dann müssen wir noch die Speech-to-Text-Erkennung von den Computern verbessern.
Wir danken dem Politikwissenschaftler Alexander Bayer. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wir begeben uns zurück in die Halle 2, den Experimentierraum des Kongresses. Da haben wir einen Workshop besucht, bei dem es um das Kernthema des gesamten Kongresses geht, oder zumindest um ein Kernthema, nämlich um Sicherheitslücken.
Hier in diesem Fall sind es ganz analoge Sicherheitslücken. Hier wird nämlich versucht, ob die auch in Schlössern zu finden sind.
Also was machst du da jetzt genau?
Entspannungsübungen. Also ich versuche das nächste Schloss zu knacken.
Der Verein heißt Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschland e.V. Das ist so ein bisschen auch im Chaos Computer Club Umfeld entstanden. Es ist jetzt Anfängerschulung und das heißt, wir haben Schlösser auf dem Tisch, die wirklich mit ziemlicher Sicherheit gut aufgehen, sodass jeder dann auch ein Erfolgserlebnis hat. Konkret sind in den Schlössern kleine Stifte und ohne Schlüssel muss ich jetzt dafür sorgen, dass die Stifte in der richtigen Position hängen bleiben, ohne dass ich sie festhalten kann die ganze Zeit mit dem Schlüssel.
Also aber du hast ja jetzt hier so ein kleines Vorhängeschloss und man kann da ja nicht reingucken. Das heißt, man sieht nicht, wo die Stifte hängen und wo sie...
Das kann man nicht sehen. Das kann man nicht sehen, sondern die Werkzeuge, ich habe 2 Werkzeuge, eins zum Drehen am Schließkern, den Spanner, und eins zum Manipulieren der Stifte. Also auf Deutsch heißt das eine Werkzeug, mit dem ich arbeite, tatsächlich Tastbesteck. Das ist quasi für mich ein verlängertes Wahrnehmungsorgan. Ich spüre, was in dem Schloss passiert, spüre, wie die Stifte reagieren, wie die sich bewegen, bewege die Spieler an denen rum und probiere halt aus, ob ich die in die richtige Position kriege. Das ist jetzt ein Vorhängeschloss. Jetzt hört man das Geräusch, wie ich über die Stifte fahre. Ja. Und jetzt gebe ich ein bisschen Druck. Das heißt, ich drehe schon ein bisschen an dem Schließkern und fahre über die Stifte wie eben. Und offen.
Wobei man ja nochmal sagen muss, das hier ist keine Anleitung, um irgendwelche fremden Schlösser aufzubrechen.
Nee, natürlich nicht. Na, selbstverständlich nicht. Aber es ist, eine sportliche Herausforderung. Also das Ganze ist, man wird da so ein bisschen süchtig. Also man fängt an mit irgendwas und dann merkt man, ja, das macht ja Spaß. Und man freut sich auch so richtig über das Erfolgserlebnis, wenn es aufgegangen ist. Und dann so, und jetzt das Nächste und jetzt wieder das Nächste. Und dann nimmt man natürlich ein schwierigeres. Und dann nimmt man eins mit Sicherheitsstiften. Und dann nimmt man eins mit noch komplizierteren Sicherheitsstiften. Und dann nimmt man eins mit einer zusätzlichen Seitenleiste. Und so arbeitet man sich dann wirklich hoch, bis man bei den Schlössern ist, die dann im Laden tatsächlich ein paar hundert Euro kosten.
Ja, 3 Schlösser habe ich schon aufbekommen. Also jedes Mal das Gleiche. Jetzt versuche ich mich an einem anderen Modell.
Und waren das heute deine ersten Schlösser?
Das waren meine ersten Schlösser, das waren die ersten Versuche.
Wie lange hat das bei dem ersten gedauert?
Bestimmt 10, 12 Minuten, bis man den Dreh mal so raus hat. Es ist mehr noch ein Glücksfall, ob ein Schloss aufgeht oder nicht.
Nora Gulke im Gespräch mit einigen der 15.000 Teilnehmer. So viele sind es hier nämlich auf dem CCC-Kongress in Leipzig. Und die kommen natürlich auch nicht nur aus Deutschland. Es wurde demzufolge auch nicht nur über Themen aus Deutschland gesprochen. Es ging um China, den Iran oder, wie wir schon am Anfang der Sendung erwähnt haben, um Katalonien.
Und die freie Kuratorin Inke Arns hat in ihrem Vortrag über Afrika gesprochen oder besser über Afrotech. Im Oktober wurde eine von ihr kuratierte Ausstellung in Dortmund eröffnet, die sich einerseits eben mit Afrika als Kontinent der technischen Innovation und der dortigen großen Maker-Szene beschäftigt, zum anderen aber auch mit Afrofuturismus. Und wir haben in der Redaktion einen großen Afrofuturismus-Fan, nämlich Jochen Dreyer, der es sich also natürlich nicht hat nehmen lassen, Inke Arns zu treffen.
Frau Arns, Sie haben in Dortmund eine Ausstellung namens Afrotech kuratiert und diese auf dem Kongress vorgestellt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Afrika als Kontinent der technischen Innovation und mit spekulativen Narrativen wie Science Fiction, die aber eben in Afrika oder in afrikanischer Kultur verortet sind. Wie ist es zu der Idee oder der Ausstellung gekommen? Wie ist sie entstanden?
Das geht eigentlich zurück auf eine Recherchereise, die ich 2014 gemacht habe nach Kenia, Südafrika und Nigeria. Bei dieser Recherchereise, die ich zusammen mit einer Kollegin aus Bayern gemacht habe, haben wir uns speziell interessiert für die Maker-Szenen der verschiedenen Länder, also Fab Labs und irgendwelche Maker-Räume und Leute, die interessante Sachen mit im Bereich DIY mit Technologie und Technik machen. Ich habe da nicht so sehr versucht, Künstler zu treffen, sondern wirklich versucht, möglichst viele Leute aus dieser Szene zu treffen und habe halt sehr interessante Projektmacher getroffen, zum Beispiel in Südafrika jemanden, der eine 3D-druckbare Handprothese entwickelt hat, einfach aus einem eigenen Bedürfnis heraus, weil ihm einige Finger seiner Hand fehlten und er dann irgendwie keine medizinischen Prothesen bezahlen konnte und dann gesucht hat nach einer Möglichkeit, okay, wie kann ich eine Lösung für mich finden? Und dann später realisiert hat, okay, ich kann diese Daten, diese Dateien, diese 3D-druckbaren Dateien natürlich auch anderen zur Verfügung stellen. Und das ist eben eine Sache, die überall da, wo es einen 3D-Drucker gibt, eben zu produzieren ist. Wir haben selbst eine Handprothese produziert für die Ausstellung. Insofern Proof of Concept funktioniert.
Das Bild von Afrika ist in Europa ja immer noch eins der Rückständigkeit und Armut. Die Maker-Szene, die Sie da kennengelernt haben, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist aber eine der Innovationen, die ganz anders funktioniert als auch die in Europa oder in, sagen wir, in westlichen Ländern. Afrika überspringt da quasi einen technologischen Entwicklungsstand. Zum Beispiel wurde das Festnetzzeitalter komplett übersprungen. Mobilfunk ist das, was die Menschen dort wirklich als erstes direkt verbunden hat. Jeder hat da quasi ein Telefon oder ein Smartphone.
Also natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dieser These, ja, aufzuholen, ohne einzuholen und so weiter. Damit befeuert man ja auch eine ganz bestimmte Entwicklungslinie, ja, also sozusagen. Man muss sich fragen, ob man damit natürlich auch das westliche Modell irgendwie weiter perpetuiert. Das will ich sicherlich damit nicht machen, sondern es ist also diese Behauptung, die wir aufstellen, Afrika als Kontinent der technologischen Innovation richtet sich eigentlich an uns. So, also richtet sich eigentlich an die typische eingefahrene westliche Wahrnehmung dieser Stereotypen, die einem wahrscheinlich sofort irgendwie in den Kopf kommen. Hunger, Unterentwicklung, korrupte Regimes und so weiter. Natürlich gibt es das in Afrika, aber es gibt eben genauso eine große Normalität und Leute, die eben versuchen, ihren Alltag irgendwie auf eine sehr kreative Art und Weise irgendwie zu bewältigen. Auch mit der Entwicklung von Apps und Technologien. Das ist der Fokus dieser Ausstellung. Also sozusagen eine Verfremdung insofern, als wir Afrika gegenläufig zu dem präsentieren, was das übliche Stereotyp ist. So. Gleichzeitig bin ich mir natürlich, das ist natürlich ein Problem, unser Anspruch bei der Recherche war immer, andere Modelle für Technologie zu finden. Das haben wir nicht unbedingt immer gefunden, aber es gibt in der Tat doch Ansätze, die man speziell dann auch in den künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung sieht, die ein anderes Verständnis von Technologie haben als das Westliche. Die vielleicht auch mit magischen Konzepten operieren. Mir fällt da der Film von Louis Henderson ein. In seinem Film geht es um E-Mail-Scams, also sozusagen viele von diesen betrügerischen E-Mails, die so ausgesendet werden, kommen ja auch aus Nigeria. Und er entwickelt in seinem Film eben unter anderem die Idee, dass diese Scams, die betrügerischen E-Mails mit Voodoo verhext sind und sozusagen so dem Westen das gestohlene Geld und die gestohlenen Reichtümer auch wieder entlocken sollen.
Das ist ja auch so ein Spiegel, der da vorgehalten wird. Ja? Also gerade diese Kreisläufe, die auch immer noch über uns laufen und diese afrofuturistischen Werke, die sich halt anderen Narrativen widmen, als beispielsweise unserer westlichen Science-Fiction, die begründet sich ja oft auf afrikanischen Mythen, afrikanischen Kulturen und der speziellen afrikanischen Geschichte eben auch, zum Beispiel den Gräueln des Kolonialismus, dem Sklavenhandel. Vielleicht nochmal ein Beispiel für herausragende Werke, die sie halt zeigen und was sie dem europäischen Betrachter zeigen, wenn er da mit den europäischen Augen reingeht.
Mir fällt da eine Arbeit zu ein von Tabitha Reser, eine Künstlerin aus Südafrika. Die zeigt eine sehr, sehr große, ziemlich beeindruckende Videoinstallation. Ist eine Künstlerin der jüngeren Generation und die im Moment auch, sag mal, international relativ reüssiert. Die Arbeit heißt Deep Down Tidal. Die beschäftigt sich mit dem Meer. Also das Meer ist so ein großer Themenkomplex in der Ausstellung. Der andere Themenkomplex ist Outer Space, also der Weltraum. Das sind so zwei wichtige Themen für den Afrofuturismus. Und das Meer hat eben insofern eine Relevanz, als zu Zeiten des Sklavenhandels die Schiffe natürlich den sogenannten Black Atlantic überquert haben und auch dort viele, sehr, sehr viele Menschen umgebracht worden sind, über Bord geworfen sind und so weiter. Und Tabitha Reser aus Südafrika, Deep Down Tidal, die beschäftigt sich mit den Unterseekabeln, also mit aktuellen, mit unseren heutigen technologischen Infrastrukturen, also das, worauf das Internet basiert. Das sind ja fette Unterseekabel, die durch die verschiedenen Meere laufen und unter anderem eben auch entlang genau der Routen, denen die Sklavenschiffe gefolgt sind. Und sie schaut sich eben an, wie kommt es dazu, wie kommt es zu diesem Nexus oder diesem Zusammentreffen, dass die Routen dieselben sind, dass da, wo früher die Sklavenschiffe gefahren sind, heutzutage diese Unterseekabel verlaufen. Und sie stellt ja dann auch die Frage, haben wir es vielleicht mit einem neuen digitalen Kolonialismus auch zu tun?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, wenn man sich halt das mit dem Rohstoffhandel anschaut, wenn man sich anschaut, wie Huawei zum Beispiel, ein großer chinesischer Konzern, die ganze digitale Infrastruktur in Afrika gerade aufbaut. Also ich glaube, da geht es dann immer noch sehr viel weiter, weil China ist da, glaube ich, noch ein ganz großes Thema und Einfluss auf Afrika. Kommen wir noch mal kurz zum Science-Fiction oder dem Afrofuturismus zurück. Zukunftsnarrative speisen sich eigentlich immer aus dem Jetzt. Ja? Also wir erzählen aus dem Jetzt, wie könnte irgendwann die Welt aussehen, sich weiterentwickeln. Die wir kennen, fußen ja nun mal irgendwie auf unserer westlichen Welt, unserer westlichen Geschichte. Und da komme ich nochmal auf diesen Spiegel zurück. Denn der Afrofuturismus sagt ja, schaut in den Spiegel, lieber globaler Norden. Eure ganzen Zukunftsideen, da denkt ihr wie Weiße in die Zukunft. Und wir kommen da eigentlich gar nicht vor. Die Ausstellung zeigt ja sozusagen die Verbindung von heutigen Innovationen in Afrika und spekulativen Narrativen aus Afrika, damit dieser Kontinent anders wahrgenommen werden kann und auch anders wahrgenommen werden muss. Also einer, der zu großen Ideen beitragen kann, wenn es um die Zukunft der digitalen und vernetzten Welt geht. Wenn man, sagen wir mal, in die Ausstellung geht, merkt man dann, dass es sich vielleicht auch lohnen kann, für den globalen Norden mal diese Wahrnehmung abzulegen.
Um es ganz verkürzt darzustellen, da man keinen Platz, als Schwarzer keinen Platz in der Gegenwart hatte, hat man sich sozusagen in der Science-Fiction andere Orte und andere Zeiten gesucht. Das heißt Outer Space, also der Weltraum, die Weltraumfahrt, wo auch Schwarze nie einen Platz hatten. Das ist, glaube ich, das ist so ein ganz wichtiger Nukleus fast, auf den sich auch heute oder bis heute auch viele junge Künstlerinnen und Künstler rückbeziehen. Was wir quasi machen in der Ausstellung, wir behaupten gewissermaßen, dass die technologischen Entwicklungen, die wir gefunden haben oder die man heutzutage sehen kann auf dem afrikanischen Kontinent, dass das Beweise sind dafür, dass der Afrofuturismus nicht nur eine Theorie ist. Es ist nicht nur eine Fiktion, sondern eigentlich existiert das schon längst.
Ich habe vor einiger Zeit ein Zitat des US-Komikers Louis C.K. gehört oder gesehen in einem Video. Und das hat mir selbst so ganz viel gezeigt von der Wahrnehmung her. Er hat nämlich in einem Auftritt gesagt, Black people can't use time machines. Also schwarze Menschen können nicht in der Zeit reisen, zumindest nicht in der Zeit zurückreisen, weil es gibt nur sehr, sehr wenig Zeit, in der sie zurückreisen können und dort nicht als niedrige Klasse wahrgenommen werden. Und ich finde, das zeigt so deutlich, dass wir halt nur als Weiße diese Geschichten von Zeitreisen oder ja, so fiktionalen Narrativen kennen und erzählen und dass wir halt sozusagen unsere Historie auch immer noch so ausmachen. Und deswegen finde ich den Afrofuturismus so spannend, der sagt, schaut her, wir können auch in die Zukunft reisen, die Zukunft gehört uns. Und da komme ich jetzt auf einen Blockbuster quasi, auf den Black Panther-Film, der jetzt in die Kinos kommt. Ist das, oder haben Sie da vielleicht auch die Hoffnung, dass so ein Blockbuster-Film, ein Mainstream-Film auch vielleicht ein weißes Publikum erreichen kann und kann sagen, okay, schaut, es geht auch anders?
Vielleicht zwei Dinge. Ich möchte zurückkommen auf das Zitat, was Sie gebracht haben. Sehr interessant. Ich glaube aber, dass es ein Problem der Geschichtsschreibung ist. Ich glaube, dass es... Wenn die Geschichtsschreibung, und das Problem ist mit der Geschichtsschreibung natürlich, die wird immer von den Herrschenden geschrieben. Ich glaube aber, dass wenn die Geschichtsschreibung eine andere wäre oder wenn sie andere Geschichten aufnehmen würde, dass es dann eventuell doch mehr Orte geben würde für Schwarze. Zweiter Punkt, Black Panther, sehr interessant. Wir hatten auf unserer Konferenz, die wir im Rahmen der Ausstellung gemacht haben, Ingrid Lafleur zu Gast. Sie war Bürgermeisterkandidatin für die Stadt Detroit und hat eine riesige afrofuturistische Wahlkampagne organisiert. War leider nicht erfolgreich, aber egal. Und sie hat am Schluss ihrer Keynote hat sie den Trailer von Black Panther gezeigt. Und das hat uns alle dermaßen geflasht, weil genau, wie Sie gesagt haben, es wird mit einer absoluten, also das Mainstream-Kino, was wirklich auch für große Kinokassen funktionieren wird, was sich genau dieser Sprache bedient. Es kommt sozusagen aus dem Zentrum von Hollywood und es hat aber andere Inhalte. Also auf jeden Fall andere Hautfarben, die dort eine Rolle spielen. Und bin total gespannt, wie dieser Film von der Öffentlichkeit aufgenommen wird.
Jochen Dreyer sprach mit Inke Arns unter anderem über Afrofuturismus und damit schließt sich der Kreis zum Anfang dieser Sendung und zur Frage, was kann Science Fiction über die Gesellschaft aussagen?
Wir sind hier bei Breitband noch ein paar Minuten auf dem 34. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und der Kongress selbst als Institution ist ja in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mit dem Umzug hier in die Leipziger Messe hat sich der Kongress nochmal bedeutend vergrößert. Aber so ein Umzug ist ja vor allen Dingen für die Leute, die schon häufig auf dem Kongress waren, immer mit der Frage verbunden, wie findet man das jetzt eigentlich, dass es hier ist und dass es noch größer ist?
Du bist in Halle 2, Wabe D, an dem Stand vom Mainframe aus Oldenburg.
Bist du zum ersten Mal hier?
Nee, das ist jetzt der 11. Kongress.
Wow.
Also schon eine Weile her. Ich war damals, als ich Schüler war, das erste Mal hier in der Oberstufe. Und das hat mir auch fürs Informatikstudium doch sehr, sehr viel gebracht. Also wenn man hier in den 4 Tagen deutlich mehr lernt als in einem Semester. Muss man schon sagen, wenn man sich die Vorträge auch anhört, die einen interessieren.
Also ist eigentlich positiv, dass es gewachsen ist?
Ja, also es, viele sehen das auch als Nachteil, dass viele Dinge mehr Mainstream werden. Das hat sich auch manchmal in den Talks niedergeschlagen, dass ja, weniger Technik, mehr politische Sachen vielleicht sind. Aber ich finde gerade diese Vielfalt macht den Verein auch irgendwo aus, dass man ein gutes Gewicht findet zwischen Hacking und ja, den Security-Kram, der vielleicht etwas mehr Einblick in die Informatik oder in solche Themen erfordert, wie auch diese politische Seite, die auch für alle irgendwie zugänglich ist. Ich finde, das ist schon richtig so, dass das sich auf ein breites Themenspektrum ausstellt, weil gerade Vielfalt macht den Verein auch aus, finde ich. Also das ist auch meine Meinung jetzt.
Nora Gulke hat die Teilnehmer oder einige gefragt, wie sie die neue Location finden hier in Leipzig. Ich frage dich das jetzt, Markus. Die neue Location, top oder flop?
Also man müsste eigentlich jetzt noch eine Stunde dranhängen, um das wirklich in aller Ausführlichkeit zu besprechen. Aber ich finde, es ist ein schönes Bild. In diesem großen Messegelände ist der sehr große Kongress tatsächlich ein bisschen klein. Also er wirkt viel übersichtlicher als in allen anderen Gebäuden, die man gesehen hat. Und ich finde aber, vielleicht ist das auch ein schönes Bild für die derzeitige Situation, weil das letzte Jahr war ja politisch sozusagen sehr hart. Man hat Dinge gemerkt, wo man dachte, also vielleicht kann man die nicht dadurch klären, dass man nur mit Technik drauf wirft. Wir müssen uns noch einrichten, wir müssen uns noch zurechtfinden. Und das ist auch so die Stimmung, die ich in Leipzig wahrgenommen habe. Und man könnte als Fazit sagen, naja, jetzt haben alle Hackerinnen und Hacker das gesehen. Nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich bunter.
Und kurzen Funfact noch zum Schluss. Da steht ja immer so dieser winkende Kater auf der Bühne, dieser winkende chinesische Kater. Was hat es mit dem eigentlich auf sich?
Japanischer Kater, Maniki so, Neko, eine Glücksbringerkatze. Das kommt aus den, es gibt ja Videostreams zu den Vorträgen und zwischen den Vorträgen sind ja immer Pausen. Und in den Anfangszeiten, als die Technik noch nicht so zuverlässig war, war da sozusagen im Bild eine leere Bühne. Und da konnte man nicht erkennen, ist jetzt gerade der Stream abgestürzt und zeigt ein Standbild oder ist da einfach nur Pause? Und wenn da eine Katze steht, die winkt, dann kann man sehen, okay, das Videobild funktioniert noch. Deswegen ist die da.
Sehr kluge Sache, sehr klug. Bleibt ein letztes Fazit von der Hotdog-Verkäuferin, die in der Halle 2 zahlreiche Teilnehmer versorgt hat.
Es ist dunkel, laut und es hat viel zu zeitig angefangen. Ich hatte mal einen Gast gefragt, ob er mir ein paar Bankkonten hacken will, wollte aber nicht, fand ich ziemlich schade. Beim nächsten klappt's vielleicht.
Wer weiß, beim nächsten klappt es vielleicht. Wir werden auf jeden Fall wieder hier sein. Wir sind Vera Linz.
Und Markus Richter.
Und möchten uns auch bedanken bei unseren Kollegen Jochen Dreier und Nora Gulke und Jana Wuttke. Bitte noch einen kleinen Applaus vom Publikum für die gesamte Redaktion.
Und beim Technikteam natürlich hier vom Deutschlandfunk sind wir Gast heute.
Vielen Dank und damit verabschieden wir uns.
Und sagen
tschüss.
Tschüss.
Walking on stone in the summer, appreciate.